Karoom von Michael R. Bayer.
Roter Nebel, Zentrum, Ankatar, Kap del Nora, Hauptstadt der Gilde.
Das Plätschern von Wassertropfen weckte mich. Mein Kopf dröhnte furchtbar. Das Bewegen der Augen schoss kleine, feurige Schmerzblitze durch mein Gehirn. Ich tippte auf meinen Neuronenstripper. Mit sehr schwacher Ladung, sonst könnte ich mich jetzt nicht mehr an meinen Namen erinnern. Sehr vorsichtig prüfte ich meine Augenschilde. Die Aufnahmen waren noch da. Sie hatten sie entweder nicht entdeckt oder aber für wertlos erachtet. Gebannt starrte ich auf die letzte Kopie. Mein Suchprogramm hatte funktioniert und einen weiteren Eintrag gefunden. Zetna. Kriegerprogramm zur Begegnung der Bedrohung durch die Organisation. Sektoreninformation? Keine. Zuchtbeginn 30.402. Zuchtende? Der Eintrag war unvollständig. Zetna. Das sagte mir gar nichts. Über das Datum ließ sich nachweisen, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die geplante Fortsetzung der Zucht von Xi handelte, möglicherweise in einer anderen Umgebung und unter anderen Bedingungen. Also doch keine finale Extraktion, entgegen der Äußerung von Camille, sondern ein weiterer Schritt im Reifeprozess. Die Schutzprogramme waren sehr schnell gewesen. Sie hatten die Nachricht bereits auf dem Transport zum Holodisplay zersetzt. Ich überprüfte die Analysedaten. Es gab noch einen weiteren Verweis. Als ich ihn aufrief, stellte er sich als Hülle dar. Der Inhalt war komplett gelöscht. Immerhin hatte ich ein Fragment. Zu gegebener Zeit konnte ich Fragen stellen oder weitersuchen. Meine Kopfschmerzen ließen nach. Ich setzte mich langsam auf und blinzelte durch die Augenschilde. Gedämpftes Licht schimmerte durch die dichten, farbenfrohen Vorhänge. Das Bett, in dem ich lag, hätte einer ganzen Familie und all ihren Liebespartnern ausreichend Platz geboten. Ich robbte an den Rand des Bettes und stellte fest, dass ich unbekleidet war. Ich stand vorsichtig auf. In der Mitte des Raumes plätscherte ein kleiner Brunnen in eine große Badefläche. Das war jetzt genau das Richtige. Ich ging die Stufen zum kühlen Wasser hinunter, setzte mich, hielt die Luft an und tauchte eine Weile unter. Als mein Herzschlag meinen Kopf zu sprengen drohte, kam ich wieder hoch und fühlte mich schon deutlich entspannter. Ich ließ mich ein paar Minuten treiben und lauschte dem beruhigenden Plätschern des Brunnens. Eine schöne, dunkelhäutige Frau mit unendlich langen Beinen trat in mein Blickfeld. Ich erhob mich. In ihre schwarzen Haare eingeflochtene Glöckchen klingelten leise, als sie einen Stapel Handtücher neben den Rand der Badewanne und etwas zum Anziehen auf mein Bett legte. Camille und sein Gast erwarten euch an der Steilküste, Dorn. Etwas zu essen findet ihr im Garten auf dem Weg dorthin. Beeilt euch bitte. Sie verbeugte sich leicht und verschwand durch die Türöffnung. Ich trocknete mich ab und besah mir die Kleidungsstücke. Es war eine leichte, ankatarische Kleidung. Ein Gewand, wie es Camille heute auf dem Markt getragen hatte, Sandalen und Wäsche. Ich schlüpfte hinein. Das Gewand zog sich automatisch über meiner Brust und Taille zur idealen Passform zurecht. Jetzt würde es losgehen. Ich spürte, wie sich die den ganzen Tag lang unterdrückte Anspannung ihren Weg hinausbahnte. Entschlossen hob ich den Vorhang zur Seite und verließ den Raum. Die Dienerin erwartete mich. Wir gingen durch einen tunnelartigen Gang, in dem sich rechts und links mittig jeweils eine Tür befand. An seinem Ende öffnete sie einen mit einem kräftigen blauen Tuch verhängten Durchgang in einen lichtdurchfluteten Innenhof. Sie wies mit ernstem Blick auf das Funkeln des Wassers in der Ferne. »Sie erwarten euch dort hinten, Dorn. Geht jetzt bitte.« Ich kniff die Augen zusammen und sah in die angegebene Richtung. Am äußersten Ende zog sich wie eine dünne Linie ein Geländer über die Felsen. Langsam und widerstrebend setzte ich mich in Bewegung. Auf der Höhe des großen Springbrunnens blieb ich stehen. Camille hatte seine Finta ungefähr 200 Meter hinter die Klippen der Steilküste gebaut. Ich konnte jetzt das leicht abfallende Land Richtung Meer sehen. Etwas in mir sträubte sich dagegen, weiterzugehen. An der Kante der Steilküste sah ich eine weit auseinandergezogene Gruppe von Personen, von denen einige an der unheilvollen Silhouette ihrer matten Exor-Panzeranzüge sofort als Truppen der unsichtbaren Flotte zu erkennen war. Nur zwei von ihnen trugen normale Kleidung. Einer davon hob den Arm und winkte mich heran. Ich spürte, wie mein Puls sich beschleunigte. Bewusst unterdrückte ich den Reiz, in den Kampfstatus zu wechseln. Ich brauchte jetzt geistige Beweglichkeit, keine körperliche Schnelligkeit. Ich holte tief Luft und ging möglichst ungezwungen auf die Gruppe zu, wobei ich auffällig die Soldaten durchzählte. 16 Offiziere und noch ein paar am Rande meiner Sichtweite, eine beachtliche Leibwache. Zwei der Offiziere in vollem Exor kamen mir entgegen und ich fühlte das Kribbeln ihrer Scanner, als sie mich nach Waffen durchleuchteten. Sie hielten mich nicht auf. Alle Offiziere des Rodons trugen ihre Helme mit heruntergefahrenen Visieren. Ich erkannte schwere Laser, Ixus Rail Cannons, Luftabwehrraketen und Radareinheiten an ihren Exor-Panzeranzügen. Kamir kam mir auf halbem Weg entgegen, legte seinen Arm um mich und drückte, wie zur Ermahnung, als wenn das bei der Begrüßung noch notwendig gewesen wäre, fest meine Schulter. Er führte mich zu seinem Besucher, ohne mich anzusehen. Zektron, darf ich dir Asher ad-Astinal vorstellen? Kamir sah sein Gegenüber angespannt an. Ich versuchte, die geballte Feuerkraft um uns herum zu ignorieren und mich auf den höchsten Offizier des Gildengeheimdienstes zu konzentrieren. Asher, das ist Tenno Shadif, Zektron von Set Samothy. Tenno Shadif reichte mir nicht die Hand. Er war groß, so groß wie ich, nur viel kräftiger gebaut. Der Wind drückte sein helles, weites Gewand an einen straffen Bauch. Er trug einen Bart sowie Kamir und hatte zusätzlich ein paar Perlenschnüre in die dunklen Barthaare an den Wangenknochen eingeflochten. Seine Hautfarbe glich meiner, ein heller Bronzeton mit einem leichten Stich ins Blaue, die ihn als Bewohner des inneren Zentrums identifizierte. Sein ernstes, längliches Gesicht erschien auf den ersten Blick sehr sympathisch. Klare, grüne Augen fixierten prüfend mein Gesicht und ich hatte kurz das Gefühl, er würde durch meine Augenschilde hindurchsehen, die durch die direkte Sonneneinstrahlung schwarz gefärbt meine Augen vor seinem direkten Blick verbargen. Er trug den typischen kastenförmigen Gildenhut mit dem Leitfeuer als Abzeichen am Hutaufschlag. »Ich kann nicht sagen, dass ich erfreut bin, Dorn«, sagte er nach einem Moment. Er verbeugte sich leicht, der Etikette entsprechend, ohne jedoch den Blickkontakt abreißen zu lassen. Ich atmete leicht auf. Für mich war das ein erstes positives Zeichen. »Nur meine langjährige Verbundenheit meinem Freund Kamir gegenüber verschafft euch diese Gelegenheit. Er forderte die Begleichung einer Schuld ein, was für ihn so untypisch ist, dass ich beschloss, mich persönlich um die Sache zu kümmern. Sein Blick ruhte fest auf mir. »Schaltet eure Schilde ab, Asher. Ich schätze keine Maskerade bei solchen Themen.« Tenno Shadif drehte sich zu mir. Ich deaktivierte die Schilde und kniff die Augen gegen das über mich einbrechende Sonnenlicht zu. »Was habt ihr heute in den Archiven gesucht?« Seine Frage war direkt und sein Ton unmissverständlich. »Ich habe versucht herauszufinden, warum meine Extraktion auf Xi schiefgelaufen ist.« »Ihr glaubt, es könnte weitere Gründe neben eurem dilettantischen Versagen geben?« Als ich nicht sofort antwortete, blickte er wieder über das Meer. »Was habt ihr gefunden, Dorn?« Ich zögerte einen Moment. Als er mich erneut ansah, antwortete ich ihm. »Warum stand in meinem Extraktionsbefehl nichts von einer Kriegerkultur, die auf Xi herangezogen wurde, Toreki?« Einen Moment lang passierte nichts. Kamir zeigte keine Regung, ob ihn die Frage überraschte. Tenno Shadif blickte weiter teilnahmslos über das Meer. »Ich bewundere eure Zielstrebigkeit, Dorn«, er sprach, ohne mich anzusehen. »Es wurde in euren Befehlen nicht erwähnt, weil es niemand mehr wusste.« Die Informationen, die ihr im Archiv gefunden habt, waren vorher nicht auffindbar gewesen. Der Farmplanet Xi galt als Arbeitskolonie. Die Extraktion sollte die Kultur in die Tektor-Region zur Erforschung von zwei neuen Planeten bringen, die wir gerne unter unsere Kontrolle bringen würden. Ich sah ihn fassungslos an. Er erwiderte den Blick eisig. Die Bartperlen an seinen Wangen zuckten, als er die Zähne zusammenpresste. »Wie ihr festgestellt habt, sind die Kopien in euren Augenschilden gelöscht worden. Unsere Spezialisten haben in den Kopien einen verschlüsselten Hinweis gefunden, der eine Querverbindung zu einer Nachricht herstellt, die das Korps gestern empfangen hat.« Ich ließ mir meine Überraschung nicht anmerken. »Sie hatten den Speicher meiner Augenschilde nicht gelöscht? Was ging da vor? Von was für einer Nachricht sprecht ihr, Toriki?« »Es handelt sich um einen weiteren Farmplaneten, über den wir ebenfalls, so hat es zumindest momentan den Anschein, Informationen verloren haben.« Kamir begann langsam auf und ab zu gehen. Ich blieb bei Tenno Shadif stehen. Er sah Kamir nach, wie er sich ein Stück von uns entfernte. »Die Absenderinformationen dieser Nachricht decken sich mit den verschlüsselten Informationen eurer Suchergebnisse im Archiv.« Sein Blick verfolgte Kamir, der langsam zurück in Richtung der Winter ging. »Der Fund dieser Informationen sollte euch nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr und euer Rodon auf Xi jämmerlich versagt habt, Dorn.« Sein Ton wurde wieder schärfer. Ich blickte ihn kurz an. »Ich verlor bei ihrem ersten Angriff 67 Mann und 4 Landefähren. Die Kultur konnte 2 weitere Fähren erobern und versuchte, mit ihnen das Flaggschiff anzugreifen. Als meine Verstärkung kam, bombardierten sie die Landezone mit taktischen Atomwaffen. Wir hatten weitere Verluste. Ich drohte, die Kontrolle zu verlieren. Ich musste zurückschlagen. Ich brach meine spontane Verteidigung ab und verstummte.« Tenoshadiv schwieg eine Zeit lang. »Ich bin mit allen Details vertraut. Es ändert nichts an eurem Versagen. Ihr wurdet darauf ausgebildet, in allen Situationen die Kontrolle zu behalten. Ihr wart so leichtgläubig, was den Zivilisationswächter angeht, und ihr habt den schweren Fehler begangen, ihn nicht an Bord eures Schiffes zu befragen, sondern auf dem Planeten, wo er in seiner Umgebung war und ihr den Zustand seiner Konditionierung nicht ausreichend überprüfen konntet.« Er wischte meinen Ansatz einer weiteren Verteidigung mit einer ungeduldigen Handbewegung zur Seite. »Schweigt!« Er hatte recht. Es war mein größter Fehler gewesen, dem Zivilisationswächter zu vertrauen. Stille trat ein, in der nur das leise Rauschen unserer weiten Gewänder im Wind zu hören war. Nach endlosen Minuten drehte sich Tenoshadiv wortlos um und folgte Kamir in Richtung der Winter. Ich stand alleine mit meinen Gedanken da. Was kam nun? Die Offiziere seines Rodons hatten sich unbemerkt bis auf wenige Meter genähert und sahen mich bewegungslos durch die Außensensoren ihrer geschlossenen Visiere an. Ich versuchte, sie nicht zu beachten und mir nicht vorzustellen, was ihre Rail Cannons mit mir machen könnten. Ich beobachtete den Zektron. Auf der Hälfte der Strecke blieb er stehen und drehte sich um. Er winkte mir, ihm zu folgen. Etwas löste sich in mir. Ich hatte es überstanden. Ich musste mich zusammenreißen, um nicht zu rennen. Er ging in die Richtung einer der vielen Terrassen, auf der bereits drei Offiziere seines Rodons warteten und auf der sich auch Kamir befand. Die übrigen Angehörigen seiner Leibgarde umringten uns mit Abstand auch aus der Luft. Wir gingen, jeder seinen Gedanken nachhängend, langsam über den Rasen in den windgeschützten Bereich der Winter. Ein großer runder Tisch war für zwei Personen mit vielfältigem, kostbarem Geschirr sowie Schalen voller Obst gedeckt. Tenoshadiv nahm an der einen Seite Platz, Kamir saß bereits auf der anderen, ich blieb stehen. Tenoshadiv nahm sich mit einer bedächtigen Bewegung eine reife, dunkelrote Traube von einer Obstschale, die auf einer kleinen Säule in seiner Reichweite stand. »Wisst ihr, Ascha, er nannte mich jetzt zum ersten Mal bei meinem Namen«, meldete mir mein Unterbewusstsein. »Ich kann euch nicht für euer Versagen auf Xi bestrafen, wenn auch nur die geringste Möglichkeit besteht, dass ich selbst einen Fehler gemacht habe. Auf der anderen Seite seid ihr im Archiv durch nicht autorisierte Recherche auf etwas gestoßen, das ihr nie hättet finden dürfen.« Er sah mich an. Kamir blickte abwesend vor sich hin. »Das Kriegerprogramm des Zentrums ist eines der größten Geheimnisse unserer Zeit. Ihr habt jetzt einen Blick darauf geworfen und das bedeutet, ihr gehört dazu oder ihr werdet sterben.« Hinter mir hörte ich ein Geräusch, das mir das Blut gefrieren ließ. Das charakteristische Aktivierungssummen einer Rail Cannon. Ich drehte meinen Kopf langsam nach rechts, bis ich in die dreieckige Mündung sah, die oberhalb des Panzerhandschuhs eines der Rodons-Offiziere aus dem Anzug ragte. »Wollt ihr sterben, Ascha?« So standen wir eine halbe Ewigkeit, in der die wildesten Szenen von Flucht und Entkommen vor meinem inneren Auge abliefen. Ich machte mir keine Illusionen. Es bestand keine Chance. Oshadif meinte es ernst. Der Rodon-Offizier stand so zu mir, dass das Gewebe meines platzenden Kopfes nicht die Gewänder von Kamir oder des Zektrons beflecken würde. Ich fügte mich meinem Schicksal. Kamir blickte mit zum Zerreißen angespannter Kiefermuskulatur starr geradeaus. »Nein, Torike, das habe ich noch nicht vor«, brachte ich hervor. Eine unmerkliche Handbewegung von Tenoshadif ließ die Rail Cannon verschwinden. Dann habe ich jetzt einen Auftrag für euch, Dawn.
Karoom. Ein Roman von Michael R. Beyer. Das war die letzte Folge unseres Podcasts. Doch die Geschichte geht weiter. Wo Sie Karoom kaufen oder online bestellen können, finden Sie im Internet auf karoom.de. Sie hörten eine Earpaper-Produktion. Mehr Informationen finden Sie online unter earpaper.de.